Welche Platte haben Sie zuletzt gekauft?
Tristan und Isolde mit Carlos Kleiber in der Staatsgebühr Dresden. Ganz verrückt, ich habe es im Autoradio gehört und mir ist nochmal klar geworden, dass das die Aufnahme ist von Tristan. Ich habe dann sogar Vergleichsaufnahmen angehört und dann musste ich die nochmal haben. Und da es auf CD doch besser klingt als alles, was gestreamt ist, habe ich dann die CD gekauft.
Welche Platten standen im Schrank Ihrer Eltern?
Oh, da war sehr viel aus dem Westen, weil ich bin ja im Osten aufgewachsen, aus Berlin. Mein Vater hat einige Westberliner im Cello unterrichtet. Die haben dafür Platten mitgebracht. Und das war wunderbar. Da war Melos Quartett, da war Amadeus Quartett, da war Juliet Quartett, Guarneri Quartett, da war Beaux-Arts Trio, Sternroos Istomin Trio. Also berühmte Kammermusikaufnahmen, mit denen ich aufgewachsen bin. Da war auch viele Hanno und Kur Aufnahmen schon, sehr früh. Die Monteverdi Opern, Anna Bilsma mit Barock Cello. Also mein Vater war da wirklich bahnbrechend, war wahrscheinlich der Einzige aus Berlin, der diese Aufnahmen hatte.
Erinnern Sie sich noch an Ihre erste eigene Platte?
Ja, und das war das Triple-Konzert, eine LP, das Triple-Konzert mit Oistrakh, Rostropowitsch und Richter. Und wir gingen in einen Plattenladen, ich war vielleicht 7 oder 8, und der Plattenladen war am Alexanderplatz. Den gibt es natürlich schon seit Jahrhunderten nicht mehr, aber dort haben wir dann gewühlt und dann habe ich diese Platte meinem Vater gezeigt und sagte, ja, das ist eine sehr gute Aufnahme. Und dann haben wir diese Platte gekauft und das war meine erste LP.
Welche Platte erinnert Sie besonders an Ihre Jugend?
Piatigorsky, Philadelphia Orchester und Charles Münch mit Dvorak-Konzert. Das war auch ein Geschenk, mein Geburtstagsgeschenk von meinen Eltern. Auch eine Platte, die aus dem Westen kam natürlich. Und eine wunderbare Aufnahme. Man hatte so einen Wald vorne drauf auf der LP. Da war so ein grüner Nadelwald vorne drauf. Also sehr stereotyp eigentlich. Und drin war aber die schönste, wie ich finde, großzügigste Aufnahme des Dvorak-Konzertes, mit der ich aufgewachsen bin, die mich sehr geprägt hat, auch in meiner eigenen Interpretation.
Welche Platte würden Sie mit auf die einsame Insel nehmen?
Wahrscheinlich dann doch Bach. Also entweder Kantaten oder die Goldberg-Variation, vielleicht auch die Matthäus-Passion. Also Bach ist natürlich jemand, der auch jetzt in dieser Corona-Zeit gezeigt hat, dass er der Komponist ist für die Einsamkeit. Ja, also der Komponist, der uns verbindet mit der Menschlichkeit oder mit dem menschlichen Element. Und ich glaube, er hat jetzt in Corona-Zeiten auch die Schlacht gewonnen gegen alle Kollegen.
Wie wichtig sind Ihnen Plattencover?
Sehr wichtig. Ich finde, Plattencover sind schon eine Visitenkarte, mit der man schon sehen kann, was drin ist. Und wenn das gut gemacht ist, dann macht mich das neugierig und dann kaufe ich die Platte auch. Und ich bin ja auch ein CD-Käufer immer noch, obwohl ich weiß, dass es antiquiert ist, aber ich kaufe sehr gern CDs. Und das Cover kann mir ungefähr vermitteln, was für eine Energie der Künstler insgesamt in das Produkt gesteckt hat. Und es ist ja dann tatsächlich, eine CD ist ein Produkt. Das ist etwas, das bleibt. Es ist entfernt von mir, es hat sich komplett wegbewegt von mir, es ist dann ein Produkt. Und egal, was jetzt mein Cellospiel dann morgen macht, die Platte bleibt. Insofern ist das Cover ein wichtiger Teil davon.
Worin liegt für Sie der Wert einer Platte?
Ja, natürlich nur in der Musik, die drauf ist. Wenn die Musik nichts taugt, das habe ich natürlich auch schon erlebt, auch bei CDs, die ich gekauft habe, dann wird sie sofort entsorgt. Da bin ich ganz radikal, weil niemand kann dieses ganzen Mengen von Sachen immer aufbewahren. Entweder interessiert sich doch jemand dafür, dem man es schenken kann, der einfach nur an der Musik interessiert ist. Für mich ist es natürlich die Interpretation. Wenn das eine langweilige und vielleicht auch in meinen Augen nicht fantasievolle Interpretation ist, dann ist die Platte erledigt für mich. Und dann bleibt sie auch nicht im Plattenschrank.
Haben Sie Preziosen in Ihrer Sammlung?
Ja, eher unter den LPs. Ich habe halt noch viele LPs aus der Kindheit, wie gesagt, mit Julia Quartett. Und ich habe auch einige Rock- und Pop-LPs noch aus dieser Zeit, aus den 70er Jahren und so. Das sind schon interessante Sachen. Und wo man sagt, alte Stones-Platten oder sowas, die wirklich, vielleicht haben die keinen besonderen Wert, aber für mich doch einen ideellen Wert.
Welche Platte hören Sie derzeit am meisten?
Also im Moment höre ich sehr viel das, was ich spiele. Das ist für mich auch eine neue Routine geworden, dass ich mir die Kollegen anhöre. Und manchmal höre ich nur rein, manchmal höre ich die ganze Platte durch und oftmals auch auf dem Weg zu Konzerten. Also wenn ich irgendwo spiele und spiele Britten-Cello-Symphonie, dann habe ich mir davon 3 Aufnahmen besorgt und höre die mir einfach aus Interesse an. Auch oft, um zu sagen, nee, das ist nicht mein Weg. Das Tempo ist mir zu schnell oder das Tempo ist mir zu langsam oder das ist mir etwas zu glatt oder das ist mir etwas zu opernhaft oder, also um seinen eigenen Geschmack zu finden und um seine eigene Interpretation nochmal zu bestätigen auch.
Bevorzugen Sie LPs, CDs oder Streaming?
Also ich muss sagen, im Moment bevorzuge ich im Auto Streaming. Da habe ich Spotify und das ist natürlich sehr, sehr praktisch, weil man die ganze Welt der Musik zu seinen Füßen hat. Aber insgesamt muss ich sagen, selbst das Streaming, was wir kennen, die Qualität ist mir nicht hoch genug. Also ich brauche schon eine sehr hohe Auflösung. Die habe ich bei der CD. LP, meine alten LPs kratzen schon ein bisschen, sind nicht mehr ganz so perfekt. Die haben auch schon viele Jahrzehnte überdauert und die CD ist dann natürlich eine schöne Auflösung, die man bei Streaming keinesfalls erreicht. Und die sind unzerstörbar, die Dinger. Also man kann die ja wirklich in die Ecke schmeißen. Also sage ich jetzt mal etwas salopp, und aufheben und wieder ins Player reinstecken und die laufen wie vorher. Die vertragen Hitze, die vertragen Kälte, die sind natürlich unzerstörbar.
Warum nehmen Sie Platten auf?
Oh, das ist ein ganz wichtiger Teil meiner Arbeit. Im Studio findet man dann doch Details, die im Konzert unter den Tisch fallen. Im Konzert kommt dieser Instinkt. Da sitzt das ganze Publikum und man muss jetzt für die was bieten. Also wagt man sich weit über das hinaus, was man zu Hause geübt hat. Man geht also weit ins Risikofeld rein und muss dann auch einige Details einfach vergessen. Ja, und das ist ein relativ, sage ich mal, roher Job, ja, weil man nicht in so im Detail den Fokus auf jeder Farbe setzen kann, sondern da geht es mehr, wie gesagt, um die Energie, um die Ausstrahlung. Und die Aufnahmen sind unser, jetzt sage ich mal so, sehr pathetisch Vermächtnis irgendwo, ja, wo wir wirklich etwas von dem, was wir glauben, über diese Partitur verewigen können. Und ab und zu gelingt es mal, dass man sagt, ach, da war jetzt aber doch einiges dabei, was ich ausdrücken wollte.
Ihre Prognose für die Tonträgerindustrie?
Die ist eigentlich positiv. Ich glaube nicht, dass wir uns komplett verabschieden werden davon, weil die Auflösung einfach nicht hoch genug ist. Wir sind jetzt beim Streaming. Was Konzertstreaming betrifft, bin ich auch wieder dabei, ganz hohe Qualität zu verteidigen. Also HD-Qualität mindestens. Und bei den Tonträgern hat man diese Auflösung. Und ich verstehe nicht, warum wir uns seit 40 Jahren immer weiter wegbewegen von der Qualität. Also ich verstehe, dass es praktischer ist zu streamen. Aber ich kann nicht sagen, dass eine Aufnahme mit Glenn Gould besser klingt beim Streaming-Service als auf einer CD. Sie klingt natürlich auf der CD deutlich besser.